Und hier ist wieder Horst Gungel, der Mensch, mit seinem Bericht vom verschlungenen Pfad in Richtung eines Lebens zum Wohl aller Wesen. Es folgt die Szene 13 mit dem Titel Helmut Stief, 1906 bis 1977. Helmut Stief war ein kleiner, großer Mann. Und ich denke, dass eines das andere bedingt hat. Stief war klein vom Wuchs, keine 1,50 Meter groß. Wenn er Auto fuhr, so ging das nur auf einem Kissen und mit verlängerten Pedalen. Man kann sich vorstellen, dass er in jungen Jahren als Jugendlicher gehänselt wurde und unter Minderwertigkeitskomplexen litt. Um die Anerkennung zu bekommen, die er brauchte, um seinen Minderwertigkeitskomplex zu überwinden und die gesellschaftliche Anerkennung zu gewinnen, nach der er verlangte, musste er irgendworin der Beste sein. Die meisten Sportarten kamen nicht in Frage, da hier meist große, starke Menschen im Vorteil sind. Im Rahmen seiner kaufmännischen Ausbildung erkannte er, dass Stenografie eine Möglichkeit für ihn war, zu Höchstleistungen zu kommen. Als Stief nach dem Ersten Weltkrieg Stenografie erlernte, gab es verschiedene konkurrierende Systeme, je nachdem, in welchem deutschen Land man lebte und anderes. Mit 14 Jahren erlernte Stief das renommierte Stenografiesystem Gabelsberger. Mit 16 gewann er damit einen ersten Preis. Er schrieb mit einer Geschwindigkeit von 170 Silben pro Minute. Das ist sehr ordentlich, aber alles andere als eine wirkliche Meisterleistung. Aber schon 1924 gewann der inzwischen 18-Jährige beim Wettschreiben von Südwestfalen mit der sehr beachtlichen Leistung von 240 Silben. Nach einem Schulwechsel zur höheren Handelsschule musste er dummerweise auf ein anderes System, das System Stolze Schrei, umlernen und schrieb damit auch bereits 220 Silben. Doch schon 1924 wurde die deutsche Einheitskurzschrift DEK geschaffen. Ein Kompromiss aus den beiden genannten und am weitesten verbreiteten Stenosystemen. Und wie es bei einem Kompromiss üblich ist, war das Endprodukt nicht aus einem Guss und hatte daher viele Ausnahmen. Es war schwerer zu erlernen als die beiden früheren Systeme. Die Anhänger der alten Systeme behaupteten auch, dass man mit der neuen DEK niemals so schnell würde schreiben können wie mit dem früheren System. Und genau das war die Stunde des kleinen Mannes aus Siegen, wenn es ihm gelänge zu beweisen, dass das doch möglich wäre. Dann wäre er zumindest deutschlandweit bekannt und anerkannt. Und tatsächlich erreichte der gerade 19-Jährige 1925 bereits 220 Silben mit der DEK. Das war die höchste Geschwindigkeit, die bis dahin in dem neuen System erreicht worden war. Doch Stief wollte noch mehr. Er wollte die früheren Bestleistungen überbieten. Er trainierte mehrere Stunden täglich, schuf seine eigenen Abkürzungen. Tatsächlich schaffte er 1920 die neue deutsche Höchstleistung in der DEK mit hervorragenden 360 Silben. Stief hatte bewiesen, dass die DEK zwar schwerer zu erlernen war als die früheren Systeme, dennoch genauso hohe Leistungen wie ehedem ermöglichte. 1927 stellte Stief sogar die bestehende Welthöchstleistung mit 440 Silben ein. Und wenige Monate später schrieb er mit 450 Silben eine neue Weltbestleistung. Und schließlich schaffte er 1928 beim Verbandsschreiben 480 Silben. Er wollte sogar die 500 Silben pro Minute erreichen. Es fand sich aber niemand, der so schnell sprechen konnte. So blieb die Weltbestleistung Helmut Stiefs aus dem Jahre 1928 insgesamt 34 Jahre lang bestehen, bis 1962. Stiefs selbst wechselte vom kaufmännischen Bereich zum Journalismus und schrieb für die Frankfurter Zeitung. Der Kleinwüchsige wurde erst 1943 zur Wehrmacht einberufen, wurde auch dort mit Sonderaufgaben betraut. Er, der schnell schreiben und gute journalistische Arbeit leisten konnte, wurde bei Reden der Nazi-Größen als Stenograf eingesetzt. Selbst wenn der Lein noch so besoffen war oder der Bormann noch so einen Mist zusammenstammelte, ich schrieb mit, bearbeitete hinterher die Texte so, dass das Ganze einen Sinn ergab. Die Bonzen haben dann immer selbst gestaunt, was sie für eine ordentliche Rede gehalten hätten. So beschrieb Stief mir gegenüber seine frühere Arbeit. Nach Kriegsende übernahm ihn die thüringische Landesregierung als Pressechef. Das war eine Zeit, in der man, nicht nur, aber eben auch, in der Sowjetzone ebenso schnell Karriere machen konnte, wie man plötzlich verschwand. So wurde Stief flugs zum Direktor des Thüringischen Landtags ernannt. Dann wieder warf man ihm sozialdemokratische Umtriebe und Agententätigkeit vor und er verschwand in einem sowjetischen Gefangenenlager in der damaligen Sowjetzone. Nach eigenen Angaben wurde er zuerst zum Tode verurteilt. Lebhaft beschrieb er stets seine Erlebnisse und Ängste in der Todeszelle und in der Nasshaft in Bautzen. Er wurde dann zu 125 Jahren Zuchthaus begnadigt, die er jedoch, wie man sich denken kann, nicht wirklich absetzen musste. Nach 8 Jahren, inzwischen war das Zuchthaus Bautzen in die Hände der DDR-Justiz übergegangen, wurde er in die Bundesrepublik abgeschoben. Die Zeit in Bautzen hat er unter anderem genutzt, um zunächst seinen Mitgefangenen Unterricht in Stenografie zu erteilen. Die sagten ihm aber, das sei alles viel zu kompliziert und er müsse das vereinfachen. Also nutzte er die Zeit im Zuchthaus, ein neues Kurzschriftsystem zu entwickeln. Ein rationelles. Er zählte über 1 Million Silben aus, um festzustellen, wie häufig jeder Buchstabe vorkam. Wie oft er am Anfang, wie oft in der Mitte und wie oft am Ende eines Wortes stand. Und in welchen Kombinationen er vorkam. Dann wies er diesen Buchstaben die für den Wortanfang, die Wortmitte und das Wortende geeignete Zeichen zu. Er entwickelte eine Schrift mit nur 12 Regeln und keinerlei Ausnahmen. Eine Schrift, die man bereits nach 4 Lektionen in der Praxis einsetzen konnte. So wurde Übungszeit durch Anwendungszeit ersetzt. All das ist ja ganz nett, würde allerdings nicht in die Szenen meines Lebens gehören, wenn es da nicht eine Überschneidung mit meinem Leben gäbe. Man kann sogar sagen, dass Helmut Stief mein Leben ganz entscheidend beeinflusste. Ohne ihn wäre ich nicht Lehrer geworden, hätte die Mutter meine Kinder nicht kennengelernt, dementsprechend nicht meine Kinder gezeugt und vermutlich wäre mein Leben völlig anders verlaufen. In einer anderen Szene meiner Lebensbeschreibung mit dem Titel »Der große Steuermann« habe ich meinen Aufenthalt im Jahr 1969 in London bereits gestreift. In der britischen Hauptstadt unterhielt ich mich eines Abends im August 1969 in einem Pub mit einem anderen Deutschen. Ich hatte ihm erzählt, dass ich einen besonderen Schnelllesekurs gemacht hätte. Davon berichte ich in einer der anderen Szenen. Und er teilte mir mit, dass er gerade einen besonderen Schnellschreibkurs gemacht hätte. Ach ja, sagte ich. Na, das Schreiben ist nicht so meins. Ich hab's eher mit dem Lesen. Steno habe ich auch mal versucht. War saumäßig mühsam. Ich kam auch in Steno auf nicht mehr Geschwindigkeit als mit Langschrift. Müde 40 Silben pro Minute. Und dann hat mein Steno-Lehrer gesagt, Horst, gib's auf, das schaffst du nie. Mein Gegenüber erwiderte, klar, weil die DEK, diese Einheitskurzschrift, weil die so kompliziert ist. Du musst dir dabei unwahrscheinlich viel merken und dadurch wird das Nachdenken verlangsamt. Ja, das Schreiben wird dadurch nicht so schnell, gell? Bei uns in den Farbwerken höchst wird jetzt ein neues Steno-System errichtet, das heißt Stifografie, und ist in wesentlich kürzerer Zeit zu erlernen. Vielleicht hätte ich das ebenso schnell wieder vergessen wie alles andere, was man sich im Pub bei der einen oder anderen Pint of Bitter erzählt. 2 Wochen später zeigte mir jedoch meine Mutter einen Artikel im Hanauer Anzeiger, Überschrift: Der Weltmeister kam persönlich. Darin stand etwas über die wechselvolle Lebensgeschichte von Helmut Stief und dass er Kurse an der Volkshochschule gebe, dass man nach nur 5 Unterrichtsabenden stifografieren könne und dass das Ganze nur 14 D-Mark koste, abzüglich 25% Rabatt für Schüler. Einen Monat später saß ich im Volkshochschulkurs. In der Tat war die Grundschrift in nur 5 Unterrichtsabenden zu erlernen. Dann konnten wir alles schreiben. Dass ich der Kursbeste war, überraschte mich nicht wirklich. Ich hatte inzwischen ein gesundes Selbstbewusstsein entwickelt. Und dieser kleine Mann da vorne, der imponierte mir. Besonders sein Grundsatz, den er gerne propagierte: Nur durch Regelmäßigkeit im Üben kann der Erfolg kommen. Und dann kommt er sicher. So will ich auch tun, sagte ich mir. Vielleicht nicht unbedingt in Steno, aber in allem, was mir wirklich wichtig ist. Letztendlich ist das ein Grundsatz, der auf dem Pfad des Buddha genauso gilt. Die Grundschrift kommt ohne Kürzel aus, das ist richtig. Es gab wohl noch die sogenannte Geschäftsschrift, die sollte ab Januar unterrichtet werden. Damals, im Herbst 69, gab Stief nacheinander in Hanau 3 Grundschriftkurse. Ein Drittel der Leute, so sagt er, würden weitermachen. Und für die gab es ab Februar den Geschäftsschriftkurs, dienstags um 20 Uhr. Außerdem unterrichtet er dann auch neue Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Grundschrift um 18.15 Uhr. Natürlich war ich Anfang 1970 im Aufbauschriftkurs. Und selbstverständlich war ich dabei wieder der Beste. Nichts anderes hatte ich erwartet. Was ich allerdings nicht erwartet hatte, geschah am Montag vor dem 4. von 5 Unterrichtsabenden. Als ich von der Schule heimkam, war da ein Telegramm. Das erste Telegramm meines Lebens. Wir hatten damals kein Telefon. Anders konnte man mich dringend nicht erreichen. Inhalt: Rufen Sie mich an, dringend, sofort. Danach folgte die Telefonnummer. Ich rief an. Stief! Genauso kurz und mit deutlich hörbarem Ausrufungszeichen meldete sich der kleine Stenograf. Ich sagte auch meinen Namen. Herr Gungel, wissen Sie, ich bin krank. Ich kann morgen nicht kommen. Übernehmen Sie den Anfängerkurs. Sie schaffen das. Ich war ebenso überrascht wie erfreut. Das Gespräch ging noch etwas weiter und als es gerade zu Ende bringen wollte, kam noch eine Überraschung. Ach, und wenn Sie damit fertig sind, unterrichten Sie gleich noch die Geschäftsschrift. In dem Kurs, den Sie gerade selber besuchen. Schauen Sie sich an, das dürfte ein leichtes für Sie sein. Sollten Sie noch eine Frage haben, Sie wissen ja jetzt, wie Sie mich erreichen können. Da war ich nun total baff. Ich sollte sogar das unterrichten, was ich selbst noch nicht gelernt hatte. Ich, ein gerade mal 18-jähriger Schüler. Die Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen waren zwischen 16 und 75 Jahre alt. und was das Besondere war und auch Steve nicht wissen konnte. Ich war extrem schüchtern. Seit Jahren hatte ich mich in der Schule nie freiwillig gemeldet. Ich und vor anderen sprechen. Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal Lehrer werden würde, vor einer Schulklasse stehen könnte. Dass ich sogar einmal Politiker würde und am Rednerpult stellen würde, Interviews geben und Wahlkampfauftritte absolvieren würde, war damals für mich selbst völlig undenkbar. Andererseits, nur durch Regelmäßigkeit im Üben kann der Erfolg kommen. Und dann kommt er sicher. Ja, und das war die Gelegenheit. Und ich würde sie ergreifen. Das, genau das, hat mein Leben entscheidend verändert. Ich hatte damals entsetzliches Muffensausen, hatte vorsichtshalber die Tranquilizer meiner Mutter entwendet. In der Stunde vor dem Unterricht war ich nicht weniger als 7 Mal auf der Toilette. Die ersten 10 Minuten war noch Stress, doch dann ging alles wie von selbst. Und hinterher hatte ich ein unwahrscheinliches Hochgefühl. Der Satz, nur durch Regelmäßigkeit im Üben kann der Erfolg kommen und dann kommt er sicher, schien mir jetzt viel zu kleinkariert. Per aspera ad astra, so musste das heißen. Am Ende des Kurses erklärte mir Stief, dass er überall nur in der ersten Zeit selbst unterrichten würde. Ich soll einige Mal mitkommen, damit ich mir alles anschauen könne. Dann könnte ich auch immer einmal unter seiner Aufsicht unterrichten und dann im nächsten Jahr, also 1971, die Kurse in Hanau übernehmen. So würde er überall verfahren. Und ich war glücklich. Etwas später stellte er mich auch dem Leiter der Volkshochschule vor. Herr Sato, das hier ist der Herr Gungel, der wird demnächst die Stivografiekurse übernehmen. Von Qualifikation wurde gar nicht gesprochen. Überrascht war Stief allerdings, als der VHS-Leiter antwortete, Ja, der Herr Gungel ist mir seit vielen Jahren bekannt. Ich war schließlich nicht nur ein eifriger Leser, sondern auch seit vielen Jahren einer der besten Kunden der Volkshochschule. Mein Bildungshunger war in Hanau berüchtigt. In puncto Stivo wechselten sich bei mir von da an Hochstimmung und Frustration ab. Nach der Euphorie des Frühjahrs 1970 kam also die erste Phase der Frustration. Denn es war alles andere als leicht, von Stief zum Stivo-Lehrer ausgebildet zu werden. Er erwartete, dass man nicht nur als sein Propagandist, sondern gewissermaßen als sein Klon auftritt. So gewöhnte ich mir an, die gleichen Beispiele wie er zu verwenden, an den gleichen Stellen die gleichen Scherze einfließen zu lassen, aber das alles genügte nicht, um den kleinen Mann mit dem großen Ego zufriedenzustellen. Ich war gerade 19 Jahre geworden und stand an der Tafel vor der Klasse. Stief saß hinten. Plötzlich stand er auf. Nein, Herr Gungel, so können Sie das nicht machen. Er kam nach vorn, nahm mir die Kreide aus der Hand und übernahm erst mal wieder den Unterricht. Mich ließ er daneben stehen wie einen dummen Jungen. Nach 10 bis 15 Minuten sagte er dann, so, jetzt machen Sie mal wieder ein bisschen weiter, ja, Herr Gungel? So ging das etwa 2-mal pro Unterrichtsabend. Und wenn ich nicht fleißig vorher immer die Valium-Tabletten meiner Mutter geschluckt hätte, wäre ich bestimmt schreiend davon gelaufen oder ausgerastet. So sagte ich mir, alle Übung ist schwer. Aber eines Tages bist du nicht mehr da, Stief. Und alles, was ich mache, ist dann richtig. Und mindestens genauso gut wie bei dir. Ab Anfang 1971, ich stand damals kurz vor dem Abi, sollte ich alleine die Kurse halten. Waren es bei seinem ersten Auftreten 1969 noch 3 Anfängerkurse, im Frühjahr 70 3 Anfänger- und 1 Fortgeschrittenenkurs, im Herbst 1970 dann allerdings nur noch 2 Anfänger- und 1 Fortgeschrittenenkurs, so war Anfang 1971 nur noch 1 Anfängerkurs zustande gekommen. Der fortgeschrittenen Kurs kam damals nur zustande, die Mindestteilnehmerzahl war 8, weil ich vorsichtshalber meine Mutter und meine 85-jährige Großmutter angemeldet hatte. Ich verstand jetzt allmählich, warum Stief andere Leute ansetzte. Anfangs, wenn etwas neu war und dieser Weltmeister kommt persönlich Artikel in der Zeitung stand, war der Zuspruch hoch. Dann ließ es nach. Und wenn es eigentlich nicht mehr lief, musste der Nachfolger sich darum kümmern. Mir wurde auch klar, warum Stief einen wie mich beauftragt hatte. Er hatte gesehen, dass ich, genau wie er selbst früher, unter Minderwertigkeitskomplexen litt, die ich so beginnen konnte zu überwinden. Und dann alles dafür tun würde, dass die Kurse weitergingen. Ich sah das jetzt recht deutlich. Allerdings war ich bereit, die Herausforderung anzunehmen. Nur durch Stetigkeit in der Öffentlichkeitsarbeit kann der Erfolg kommen. Aber dann kommt er sicher, sagte ich mir. Und weil ich mir der Lebensweisheiten des Helmut Stief inzwischen nicht mehr so sicher war, zitierte ich jetzt lieber diese. Es gibt keine unproduktiven Gebiete, es gibt nur unproduktive Ideen. Also mit guten Ideen musste man auch über die Stenografie vorankommen. Das Zitat war übrigens vom großen Steuermann. Ich hatte es oft genug beim Auf- und Abgehen mit der Mao-Bibel in der Hand rezitiert. Im Juni hatte ich Abi gemacht, im September sollten die Kurse beginnen. Wie könnte ich sicherstellen, dass sich genügend Leute zu den Kursen anmelden? Die VHS war nur bereit, einen Anfängerkurs anzubieten, hatte mir aber zugesagt, bei großem Andrang, also ab 30 Leuten, den Kurs zu teilen. Ich hatte noch gute Beziehungen zur HOLA, zur Schulleitung der Hohen Landesschule, also dort, wo ich Abi gemacht hatte. Der Schulleiter war mein Politiklehrer. Bei ihm hatte ich eine prima Abi-Prüfung hingelegt. Und einmal in der Woche habe ich mit ihm beim Bier in der Wirtschaft zusammengesessen, nachdem er einen Volkshochschulkurs geleitet hatte über Geschichte. Das war eine Beziehung, die ich nutzen konnte. Ich wurde also beim Schulleiter Dr. Haseloff vorstellig, erzählte ihm, wie gut mir Stiefe in der Schule geholfen habe und bat ihn, in die Schulklassen des 10. bis 12. Jahrgangs gehen zu dürfen, um dort kurz auf die Vorteile von Steno aufmerksam zu machen. Ich hatte richtig kalkuliert. Dr. Haseloff erlaubt es. Unter anderem kam ich auch in den Unterricht meines früheren Klassenlehrers, der so ähnlich hieß, Dr. Haferkos. Während ich dort meine Informationswerbeveranstaltung abzog, begab sich Dr. Haferkos an die Tafel. Und ich staunte nicht schlecht, als ich sah, was er dort machte. Er hat angeschrieben, Gunkel macht Geschäfte mit dieser Klasse. Und das Erstaunliche war, er hatte es in Stiefografie angeschrieben. Sie können Stiefo? Seit wann? Wo haben Sie das denn gelernt? Fragte ich meinen früheren Lehrer ebenso erstaunt wie erschrocken. Haferkos bemerkte auch Letzteres. Nun, Herr Gungel, ich war in der deutschen Bibliothek, hab mir das Unterrichtsheft kommen lassen und mir es dort selbst beigebracht. Es ist wirklich ganz leicht zu lernen. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum ich das gemacht habe, Herr Gungel. Ich bin mir ganz sicher, Sie haben mich beim schriftlichen Abi irgendwie beschissen. Ich weiß nur nicht wie. Aber ich weiß ganz genau, dass es irgendwie mit dieser merkwürdigen Schrift zusammenhängt. Und das, Herr Gungel, das wird mir nie mehr passieren. Haferkos hatte recht, genau so war es. Ich hatte einen Trick gefunden, wie ich Stiefo nutzen konnte, um mich im Abi unerlaubte Hilfsmittel zu bedienen. Alle Achtung, sagte ich. Dr. Haferkos nahm es sportlich und als Lob an. Übrigens, meine Werbekampagne hatte Erfolg. Es gab nicht, wie beim letzten Mal, nur 6 Anmeldungen, sondern wesentlich mehr. Die Kursobergrenze lag bei 30 Leuten, dann musste der Kurs geteilt werden. Als schließlich 65 Anmeldungen vorlagen, erließ die VHS einen Aufnahmestopp. Man war dort leider gar nicht begeistert von meiner Kampagne, denn die VHS hatte nur ein begrenztes Ausgabenbudget. Und die Einnahmen gingen nicht an die VHS, sondern an die Stadt Hanau. Wie auch immer, ich hatte zwei dicke, fette Kurse. Das war allerdings nicht so einfach, denn es waren praktisch nur Schüler da, Gleichaltrige. Und das war nicht unbedingt eine besonders bequeme Klientel. Diese Klientel hatte vielmehr die schulübliche Bockigkeit. Und ich wirkte nicht gerade wie eine Autoritätsperson. Ich war klein und hatte ein typisches Milchbubi-Gesicht. Wer will, kann ja mal in der Textvariante nachgucken. Das ist ein Bild von mir aus dieser Zeit. Wie auch immer, die Kurse waren zustande gekommen und ich hatte vor, mir mit Stifografie mein Studium zu verdienen. Bald unterrichtete ich an zahlreichen Volkshochschulen. Im nächsten Jahr, so wusste ich, konnte ich nicht mehr in die Klassen meiner ehemaligen Schule gehen. Ich wollte aber unbedingt beide Schülerklientel erreichen. Und ich wusste, wie man diese Gruppe anspricht. Ich sprach ihre Sprache, verstand ihre Denke. Also beschloss ich, 1972 vor allen Hanau-Gymnasien Flugblätter zu verteilen. Überschrift: Plädoyer für die Faulheit. Kostprobe: Unsere bescheuerte Elterngeneration hat Steno gelernt. Ganz schön dämlich. Steno ist doch nur was für Opas, viel zu arbeitsintensiv. Eine der Schülerinnen, die ich durch dieses Flugblatt zu mir in den Kurs bekam, war übrigens Eleonore. Später hatten wir drei Kinder miteinander. Zurück zu den Stenokursen. Da die Kurse in den Schulen gut liefen, begann ich an Unis Kurse einzurichten. Gleich meinem ersten Versuch an der Frankfurter Uni war der Hörsaal, 110 Plätze, voll besetzt. Einige Leute saßen sogar noch auf den Treppenstufen. Der erste Unterrichtsabend war damals kostenlos. Wer weitermachen wollte, noch drei Abende, sollte am Ende des ersten Abends bezahlen. 18 Mark, inklusive Lehrheft, Schreibblock, Bleistift, was besonders gut ankam. Ich hatte versprochen, von den 25 Zeichen und 12 Regeln gleich beim ersten Mal über ein Drittel durchzunehmen. 9 Zeichen und 5 Regeln an dem kostenlosen Abend. Zum Test, zum Probieren. An der Tafel hatte ich eine Liste angeschrieben und hakte ab, was davon bereits durchgenommen wurde. Auch hatte ich Beispielworte auf Visualisierungsblätter geschrieben. Regel 1 von 12: Schreibe exakt. Begründung: Damit du es wieder lesen kannst. Es herrschte große Heiterkeit. Die Regel 2 von 12: Schreibe aussprachegemäß. Begründung: So ist es leichter. Erstes Beispielwort: B-I-T-E-L-S. Beatles. Große Heiterkeit. Aber auch ein Aufmucker: Hey, das ist doch Verarsche. Du hast gesagt, es gäbe die ersten Regeln kostenlos. Und jetzt kommst du mit solchen Allgemeinplätzen. Ich schob die Hände in der Geste der Hilflosigkeit. Ja, tut mir leid, es ist nun mal so leicht. Ich kann nichts dafür. Ist eben nur was für Faule. Heiterkeit und Applaus. Ergebnis: 108 mal 18 D-Mark Einnahme. In diesem Monat verdiente ich insgesamt 5000 D-Mark steuerfrei. Das war damals der Preis eines VW Käfer. Das Leben war plötzlich cool, easy. Ich wiegte mich in der Illusion, so ging es weiter. Gier war in mir aufgestiegen und Verblendung. Der weltliche Wind von Gewinn hat in meine Segel geweht. Und der weltliche Wind von Verlust würde sich bald melden. Manche Leute wollten übrigens Stifo intensiver betreiben als in den kurzen Kursen. An der Volkshochschule Hanau kam am 26. März 1972 der Wunsch auf, gemeinsam weiterzuüben. da der nächste Volkshochschulkurs jedoch erst im September begann und Schulräume nur an Vereine abgegeben wurden, fragt jemand, ob es einen solchen denn nicht gäbe. Also versprach ich in der nächsten Woche mit Ihnen einen eingetragenen Verein zu gründen. Probleme, so sagte ich, sind schließlich da, um sie zu lösen, und zwar schnell und effizient. Am 2. April gründeten wir in der Gaststätte Whiskothek, meinem damaligen Stammlokal, den Verein für Stiefografie. Die Satzung hatte ich einfach vom Verein Sozialdemokratischer Bürgermeister Hessens e.V. abgeschrieben. Die würden sicher schon wissen, was da drin stehen muss. Ich wurde Vorsitzender, war gerade volljährig geworden, was man damals erst mit 21 wurde. Meine beiden Stellvertreterinnen waren noch minderjährig, Rudi, damals Schulsprecher eines Hanauer Gymnasiums, und Eleonore. Wir waren inzwischen ein Paar geworden. Ging auch schnell und effizient. Eleonore, Rudi und ich waren inzwischen bei InterSteno, dem Weltstenografenverband, beigetreten, hatten begonnen, Kontakte zu knüpfen, trafen Parlamentsstenografen im Bundestag in Bonn. Es sah alles recht gut aus. Aber Stief selbst wurde allmählich kränker. Er litt an Parkinson. Nach seinen Erzählungen liefen die Kurse überall gut. Er selbst hätte über 100 Lehrer wie mich ausgebildet. Die müssten betreut und mit Lehrmaterial versorgt werden. Dazu wären neue Bücher nötig. Ich bot an, ihm diese Arbeit abzunehmen. In Erwartung, die Zeit zu nutzen, solange es noch lief, gründete ich einen Verlag, die Gungel & Cook AG, mit Eleonore als Komplementärin, sowie meiner Mutter und mir als Kommanditisten. Im Auwanneweg mietete ich weitere Räume an, ließ nach Stiefs Angaben Bücher drucken, unter anderem die Lernanweisung für die Grundschrift in zwei verschiedenen Varianten, für einmal und zweimal wöchentlichen Unterricht, Auflage 9000 Exemplare, hatte einen Fernkurs geschrieben und inzwischen angeboten. An der Uni in Bochum hielt ich zusammen mit Rudi einen speziellen Kurs ab, in dem wir 50 neue Stifo-Lehrer ausbildeten. Ja, dann kam der andere weltliche Wind, ja. Leider stellte sich aber heraus, dass fast keiner der früheren Lehrer von Stief mehr aktiv war. Seine Erzählungen entsprachen nicht der Wahrheit, waren bestenfalls Wunschdenken. Auch die in Bochum ausgebildeten Lehrkräfte konnten nicht als Ersatz dort eingesetzt werden, weil in meisten dieser Orte die Kurse inzwischen eingeschlafen waren. Außerdem stimmten die Aussagen über die Rechte an der Schrift, die ich von Stief übertragen bekommen hatte, nicht wirklich. Es gab offensichtlich frühere Verträge mit anderen Anbietern über audiovisuelle Medien. Schließlich sollte es eine Kampagne geben, Stiefografie an Schulen einzuführen. Leider war Stief ungeschickt genug, dies als erstes über die SPD in Hessen zu lancieren. Ihm war völlig entgangen, dass der hessische Ministerpräsident ein Funktionär des Stenno-Verbandes der Deutschen Einheitskurzschrift war. Mit anderen Worten, auf die Euphorie folgte die Ernüchterung. Ich hatte zwar die Stiefografie nutzen können, um mir das Studium zu finanzieren, einen netten Verein zu organisieren mit vielen jungen Leuten, mit denen wir alles Mögliche unternahmen. Allerdings ergab sich nicht, wie ich eine Zeit lang gehofft hatte, eine wirtschaftliche Perspektive. Nachdem alles, was mit Helmut Stief zu tun hatte, inzwischen gescheitert war, und dann nahmen wir zwar noch einmal den Versuch, erneut bundesweit in den Medien präsent zu werden, indem wir in Zusammenarbeit mit einem Werbegrafiker, Dieter Dominik, der unseren Stenno-Lehrerkurs in Bochum besucht hatte, ein Stenno-System für Linkshänder herausbrachten. Das war aus meiner Sicht eher ein Trick, nochmal in die Medien zu gelangen. Allerdings, die Zeit für Stenno war vorbei. Wir hatten versucht, Stiefografie, inzwischen hatten wir diesen Namen des kleinen Mannes mit dem großen Echo, durch rationelle Stenno ersetzt. Wir hatten versucht, das neu zu positionieren auf dem Markt, weg von einer Diktatschrift, dafür gab es inzwischen Diktiergeräte, hin zu einer Notizschrift für Schüler, für Studenten und Manager, zu einer Schrift, die es in Diskussionen erlaubte, sich rasch Notizen zu machen, sofort wieder zuhören zu können, zu einem Mittel für Entscheidungsträger in Teamsitzungen zu kommen. Vielleicht habe ich zu lange an etwas gehangen, das überkommen war, am Steno. Auf jeden Fall habe ich daraus eines gelernt. Man muss auch loslassen können. Was zu einem Zeitpunkt hilfreich ist, kann zu einem späteren Zeitpunkt zu unnützem Ballast werden. Die meisten Probleme im Leben kommen daher, dass wir eine ehedem erfolgreiche Idee weiterverfolgen, wenn die Bedingungen dafür nicht mehr gegeben sind. Es gibt die Lehre vom abhängigen Entstehen. Sie besagt, dass etwas unter geeigneten Bedingungen entsteht. Aber das Entstandene schwindet, wenn die Bedingungen, die zu seinem Entstehen führten, vergehen. Diese Lehre heißt in der Fachsprache Paticca-Samuppada. Sie wurde, soweit wir wissen, vor über 2500 Jahren erstmals beschrieben vom Buddha. Ja, und mir ist es gelungen, sie exemplarisch zu überprüfen. Naja, ist doch auch was.